hören einen Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien.
Sie hören die Aufzeichnung eines Vortrages im Rahmen des 10. Hope-Kongresses vom 10. bis 13. Mai 2016 in Wien. Dieser stand unter dem Thema Pädagogik im Spannungsfeld von Krankheit, Migration und Mehrsprachigkeit. Am Wort ist Julia Rabinovic. Thema ihres Vortrages Übergangsräume, Verwurzelungen.
Übergangsräume, Verwurzelungen, das Leben als Fair-Mann und Fair-Frau. Die Welt der Gesunden und die Welt der Erkrankten ist nur durch einen winzigen Riss miteinander verbunden. Ein Rinnsal, das zögernd zwischen diesen beiden Welten dahin plätschert, wenn man auf der sicheren Seite ist. Ein Rinnsal, das erschreckend schnell zu einem reißenden, kaum je zu überquerenden Fluss werden kann, ja zu einer Sturmflut, die einen aus dem gewohnten Leben, aus allem, das man bis dahin kannte, wegreißt und an die Klippen der Angst wirft. Manchmal zerschellt man auch an diesen Klippen, schafft die Rückkehr nicht mehr. Der Riss ist zu einer undurchdringbaren Wand geworden, hinter der alles Vergangene zurückbleibt. Eine Wand, die anfangs noch durchsichtig und klar scheint und später nach und nach milchig wird, verdunkelt, bis nichts mehr da ist zu erkennen. Vor der großen Leere, die nun hinter der dunklen Wand um sich greift, hat man kein Entkommen. Jeder, der in diese springenden Fluten geraten ist, der weiß das. Umso wichtiger ist es, einen Fairmann, eine Fairfrau zu finden, jemanden, der hinausreicht in dieses wilde Wasser, jemanden, der Halt geben kann, der zieht, der ruft, gibt nicht auf, der vermittelt, dass der Weg zurück nicht gänzlich versperrt ist, solange man sich noch greifen kann. Der Abgrund ist noch zu überwinden und jedes Wort, das hinübergeweht wird auf die andere Seite, ist ein Kontakthalten und ein Bestärken des Überlebenswillens. Dieser Fährmann und diese Fährfrau ist auf den ersten Blick das ärztliche Personal, aber, und das ist ganz wichtig zu unterstreichen, mit dem rein körperlichen Versorgen des Patienten ist es nicht getan. Neben der Pflege, der Behandlung, der Therapie braucht es auch unbedingt jene, die das verloren geglaubte Leben davor in einer neuen Form weiterführen, die ein Bindeglied darstellen zwischen dem abgedrifteten Jetzt und dem ersehnten Gestern, das wieder ein Morgen werden soll. Dies sind natürlich jene Lehrkräfte, die erkrankten Kindern und Jugendlichen eine Weiterentwicklung ermöglichen, eine ganz spezielle Förderung bieten, an die neuen Rahmenbedingungen angepasst, die den Glauben nicht verlieren lassen, dass das Leben noch viel bereithält und es viele Ziele gibt, die man nicht aus den Augen verlieren darf. Ich werde heute über verschiedene Ebenen sprechen, die einander durchdringen, um wieder neue Ebenen zu bilden. Die Mehrsprachigkeit, die Gesundheit, die Welt der Erwachsenen und jene der Kinder, die Angst vor dem Tod und die Angst vor dem Leben. Ich habe eingangs erläutert, wie wichtig das Kontakthalten in dieser bedrückenden Situation ist. Umso größer ist natürlich die Erschütterung, wenn die Erkrankten die Landessprache nicht beherrschen oder deren Angehörige nicht. Und um wie viel schlimmer ist noch die Situation, wenn das erkrankte Kind den erschrockenen Eltern Stütze sein muss, weil die Eltern ohne seine Vermittlung weder kommunizieren noch die Behandlung entscheiden können. Ich habe eingangs erwähnt, wie wichtig die Kommunikation gerade im Krankheitsfalle ist. Aber wie gestaltet sie sich, wenn nicht alle Seiten auf die gleichen Kenntnisse zurückgreifen können? Wie entlastet man Betroffene? Was wird gebraucht, um die in sich schon bedrohliche Ausgangssituation wenigstens in diesem Bereich zu entlasten? Wie umgehen mit Kindern, die eine bedrohliche Erkrankung erleiden, aber die Kommunikation verweigern, wie einer meiner Patienten, der monoton wiederholte, dass er sich am liebsten in ein dunkles Besenkammerl sperren würde und man solle ihn dort einfach stundenlang sitzen lassen? Wo berührt das Unterrichten bereits die Rolle einer Psychotherapie? Wie kann man gemeinsam als Team zu den Klienten durchdringen, wenn sie sich in Sprachlose entziehen? Und wie hält man es mit Eltern, die eine psychische Überforderung ihres Kindes verdrängen und nicht wahrhaben wollen? Ein erkranktes Kind bedeutet ein aus dem Lot geratenes Familiensystem, das manchmal mit dem kleinen Patienten miterkrankt. Ab wann ist also der Zeitpunkt gekommen, auch der Familie Unterstützung angedeihen zu lassen, um Heilungs- und Unterrichtserfolge zu maximieren? Das Unterrichten in der Ausnahmesituation erfordert Fingerspitzengefühl und einen guten Radar für das Unausgesprochene. Aber Vorsicht! Der Blindflug durch die Nebel der Krise verlangt Sensibilität, aber auch standfeste eigene Grenzen. Ist jemals der Augenblick erreicht, in dem diese Grenze bricht und das ganze dahinter lauernde Elend über die Unterrichtenden hereinschwappt, so fällt mit in diesem Moment auch die Standfestigkeit der Kontaktperson, die dem Menschen in den reißenden Sturmfluten die Hand hält, um ihn zu fixieren. Supervision, Entspannung, Achtsamkeit gehören aus diesem Grund ebenso zu den wichtigsten Werkzeugen der Krankenhauslehrenden wie die Empathie und die Offenheit. Meine Damen und Herren, Sie sehen, die Ebene des Unterrichtes in Krankenhäusern ist nicht eine Ebene, sondern deren viele. Die Ebene des Familiären, die Ebene des Offiziellen, des Medizinischen, des Schulischen, des Gesellschaftspolitischen. Das Gesellschaftspolitische beinhaltet natürlich immer das Gefälle von sozialem Status, und sozialer Status steht oft in Bezug zum sogenannten Migrationshintergrund. Ein Wort, das ich nicht sonderlich schätze, weil dieser Hintergrund zu oft den Vordergrund des Geschehens darstellt, von Möglichkeiten abschneidet und um Chancen bringt und das sehr, sehr oft nicht aus der Verantwortung des Hintervordergründigen heraus. Einerseits werden Kinder migrierter Familien oft in eine unerträgliche Belastungssituation gedrängt, indem sie die Verantwortung für die Verständigung übernehmen müssen. Dazu gehört natürlich auch die Kommunikation zwischen behandelnden und behandelten Personen. Wenn diese zu Profi-Dolmetschern mutierten Kinder erkranken, womöglich noch dazu schwer, läuft die Kommunikation zwischen medizinischem Personal und den Erziehungsberechtigten oftmals noch immer über das betroffene Kind. Das ergibt nicht mehr eine Zweifach-, sondern eine Dreifachbelastung, ja Vierfachbelastung. Das Kind übernimmt die Sorgen der Eltern gleichsam zu der Arbeitsleistung der Sprachvermittlung noch dazu. Natürlich ist das ein unhaltbarer Zustand, dessen Linderung dringend diskutiert werden sollte. Andererseits sind Worte natürlich jene Verbindung zwischen Erkrankten und Heilenden, die Gewicht und Energie haben, die maßgeblich am Heilungsprozess beteiligt sind. Sprache macht Körperliches erträglicher, indem sie es verständlicher macht. Empathie kann man auch auf andere Weise vermitteln, keine Frage. Aber das Zuhören, der Austausch ist und bleibt ein Faktor in der Heilung und neu zu erlangender Autarkie. Zu dieser Autarkie gehört natürlich ein fortlaufender Unterricht, ein Kontakthalten mit der Welt draußen. Und zum Kontakthalten gehört zwingend, wie ich schon zuvor betont habe, die Möglichkeit eines unbeschwerten Kontaktes. Der unbeschwerte Kontakt aber wird nur durch die Sprache erreicht. Sprache ist jene filigrane Brücke, über die sich Therapeut und Therapeutin, über die sich Pflegende und Unterrichtende an den Patienten herantasten müssen. Sprache ist aber auch eine massive steinerne Brücke, die Heilung und Behandlung, Verzweiflung und Ängste trägt über den reißenden Fluten der Erkrankung. Wehe dem, der keine Worte hat, um sich verständlich machen zu können. Wehe dem, der nur die unbekannten Worte hat, der nun zur Sprachlosigkeit verdammt wurde, Kraft seiner Abstammung und seiner Vergangenheit an anderen Orten. Es ist schlicht unverantwortlich, Menschen, die der Landessprache nicht mächtig sind, einfach ihrem Ausgeliefertsein zu überlassen, die Verantwortung für diese Sprachlosigkeit nur ihnen selbst zuzuschieben. Ein Ort, der heilen will, muss auch für alle Möglichkeiten dieser Heilung so sorgen. Und dazu gehören Dolmetschende aller Art. In meiner Zeit als Dolmetscherin in Psychiatrie- und Psychotherapiesitzungen mit Asylwerbenden habe ich über einige Jahre hinweg die Wirkung einer solchen Entlastung in Krisensituationen beobachten können, wenn wenigstens ein Teil der Überforderung schlicht damit aufgelöst wurde, dass die Verantwortung der Kommunikation an Fachpersonal ausgegliedert werden konnte. Ein Beispiel: jenes Kind, das durch erlebtes Kriegsgeschehen an einer posttraumatischen Belastungsstörung litt, aber gleichzeitig noch als Übersetzer für die ebenfalls traumatisierte Mutter herhalten musste, die sexuelle Gewalt erfahren hatte. Zusätzlich waren beide in ein Bombardement geraten, das sie zwar durch großes Glück nahezu unverletzt überstanden, aber fürchterliche Verwüstungen und grauenhaft entstellte Leichen gesehen hatten. Das Kind, immer noch flexibler als die Mutter, hatte schon einige Brocken Deutsch gelernt. Die Mutter klammerte sich an dieses Kind, als suche sie Halt auf unstetem Boden, und das Kind übernahm diese Last gerne, wie jedes Kind solche Lasten gerne übernimmt, um den Eltern zu helfen. Es gibt nichts Hilfs- und Opferbereiteres als ein Kind, das seine Eltern trösten und natürlich immer auch retten will. Nachdem einerseits die Mutter eine durch Simultandolmetscher gestützte Therapie begann und parallel dazu auch das Kind eine kindergerechte Behandlung erhielt, war zumindest ein Minimalzustand an Beruhigung erreicht. Wäre nicht gleichzeitig auch die Mutter in Behandlung gewesen, stünden dem Heilungserfolg und die Chancen auf einen erfolgreichen Schulbesuch mit größter Sicherheit weitaus schlechter. Das Kind entwickelte Vertrauen zu seiner Therapeutin, hatte endlich Raum, nicht nur für sich alleine, mit einem Gegenüber, das nicht ständig über den Rand der Normalität zu kippen drohte. An dieses stabile Gegenüber, das nicht ständig über den Rand der Normalität kippte, musste sich das Kind erst einmal überhaupt gewöhnen, um aus der schmerzlich gut eingeübten Rolle des Versorgers aussteigen zu können. Das bedeutete viel Zeit und viel Regelmäßigkeit. Einen gleichen Ort, bis es sich gewöhnt hatte, dass da tatsächlich jemand zur gleichen Zeit an diesem Ort und nur für es alleine da war. Bis es anfing, auch aus sich herauszugehen. Die Nachfragen, ob die Mutter sicher auch Hilfe bekäme, war ein beständiges Ritual dieser Sitzungen. Das Kind war aber nun nicht länger gezwungen, der Mutter seine Prognosen und Zustandserklärungen zu übersetzen und gleichzeitig ihre Panik an die Behandelnden retour vermitteln zu müssen. Die Mutter wartete immer draußen, bis die Therapiestunde beendet war und wurde vom Kind getrennt, von der behandelnden Therapeutin und mir informiert und beraten. Ich zweifle an einem guten Verlauf dieser Behandlung, wäre das nicht gewährleistet worden. Der Einsatz der Dolmetschenden bzw. der Einsatz von mehrsprachigen Lehr- und Therapiekräften ist ein wichtiger Angelpunkt jeder Behandlung unter dem Aspekt der Mehrsprachigkeit bzw. der Unkenntnis der Landessprache. Soweit mir bekannt ist, gab es dazu auch ein Pilotprojekt in Spitälern, Videodolmetschende, die auf Abruf kontaktiert werden konnten, um in Akutsituationen zu übernehmen. Die Initiatoren dieses Projektes setzten an einem kritisch verwundeten Punkt an. Ihr Standpunkt, Zitat, Gesundheit und der Zugang zum Gesundheitswesen sind in einem hohen Ausmaß von der sozialen Situation des Einzelnen und von den Kommunikationsschwierigkeiten abhängig. Das trifft besonders für Menschen mit Migrationshintergrund zu. Ein Projekt soll testen, ob ein Videodolmetsch-Service für Spitalsambulanzen, Versicherungseinrichtungen und Ordinationen eine Hilfe sein könnte. Die angebotenen Sprachen beinhalteten unter anderem Serbisch, Kroatisch, Türkisch und Bosnisch, aber auch die Gebärdensprache. Hintergrund des Projektes, das von der Plattform Patientensicherheit, vom Gesundheitsministerium und dem Universitätsinstitut initiiert wurde, die Erkenntnis, dass Qualität und Sicherheit im Gesundheitswesen, in der medizinischen Versorgung und in der Pflege ohne funktionierende sprachliche Kommunikation nicht zu bewerkstelligen sind. Projektkoordinatorin Sabine Parag erläuterte dazu, in Gesundheitseinrichtungen gibt es die unterschiedlichen Lösungsversuche für sprachliche Verständigungsprobleme. So holt man in Ambulanzen und Spitälern beispielsweise Beschäftigte mit der jeweiligen Sprache als Dolmetsch. Fremdsprachige Patienten werden in Arztordinationen oft von Kindern, Ehepartnern, Verwandten begleitet, die für die Verständigung sorgen sollen. Das alles ist zunächst einmal aus Gründen der Privatsphäre problematisch. Die Qualität der Kommunikation ist auch nicht garantiert. Die Angelegenheit habe aber auch gesundheitspolitisch und rechtlich eine hohe Brisanz. Das Gesundheitswesen kann sich nicht darauf herausreden, dass sozusagen eine Bringschuld für das Verständnis bei den Konsumenten läge. Abgesehen von akuten lebensbedrohlichen Notfällen kann nur ein ausreichend aufgeklärter Patient seine Einwilligung zu einer Heilbehandlung geben. Im Rahmen dieses Videodolmetschdienstprojektes sollte erprobt werden, ob ein externer Übersetzungsservice via Datenleitung durch diplomierte Fachkräfte machbar ist und von Patienten sowie von beteiligten Spitalsambulanzen akzeptiert würde. Diese Pilotphase von Oktober 2013 bis März 2014 wurde mit einem eigenen Studienprojekt und wissenschaftlicher Auswertung begleitet. Die Auswertung wurde 2015 abgeschlossen. Die größte Hürde des Projektes war die Finanzierung. Das halte ich persönlich für eine gefährlich zu kurz gedachte Planung. Das Pilotprojekt reduzierte ja auf der anderen Seite, logisch zu Ende gedacht, natürlich auch weitere Kosten. Nicht ausreichend zustande kommende Kommunikation im Gesundheitswesen dürfte nämlich auch zu Mehrfachuntersuchungen, Doppelbefunden, fehlender Therapietreue der Kranken und somit zu allen möglichen weiteren Komplikationen führen. Das System der Videodolmetscher wurde übrigens nicht nur wie erwartet von den Patienten sehr gut angenommen, sondern auch von den Angehörigen der Gesundheitsberufe. Die Missverständnisse seien weniger geworden, so Projektleiterin Maria Kletecka-Pulka. Ärzte und Ärztinnen, Pflegerinnen und Pfleger hätten es als große Entlastung gesehen, dass man hier wirklich eine Garantie hat, dass man die Information bekommt, die einem der Patient auch mitteilt, dass das richtig übersetzt und gedolmetscht wird, sowohl für Patienten als auch Ärzte, sei es also eine eindeutige große Hilfe, einen Dolmetschenden per Video zuschalten zu können. Es sei zwar für alle eine neue Situation gewesen, wenn eine dritte Person ins Gespräch mit einbezogen würde. Man merke aber in den Gesprächen, dass nach kurzer Zeit darauf vergessen werde, dass der Dolmetscher nur per Video dabei ist. Es entstehe eine normale Situation. Diese Einschätzung entspricht übrigens auch meiner eigenen Erfahrung im Rahmen der Psychiatrie- und Psychotherapiesitzungen mit unseren kleinen und großen Patienten, wobei natürlich in unserem Fall die Regelmäßigkeit auch eine Gewöhnung an mich als Dolmetschende brachte und die Rahmenbedingungen sich wiederum veränderten, also eine größere Vertrautheit, aber auch eine größere Ablenkung vom Therapierenden selbst. Was von dem Pilotprojekt übrig blieb, ist mir leider nicht bekannt. Es wäre eine wunderbare Erleichterung für viele schlimme Akutsituationen gewesen und es hätte zu weniger Situationen wie dem Fall der nierenkranken Patientin geführt, bei der ich glücklicherweise rein zufällig an Ort und Stelle war. Diesen Fall werde ich weiter unten ausführlicher beschreiben. Zunächst einmal aber eine allgemeinere Abhandlung dazu. Ein Kind kann sich erst dann seinem Kind sein und damit seiner Heilung widmen, sobald es aus seiner Rolle als Vermittler entlassen wird. Ein Vermittler hat kein Recht, schwach zu werden und sich einfach nur umsorgen zu lassen. Aber genau diese Umsorgung und das Konzentrieren auf sich selbst macht eine Heilung erst wirklich möglich. Auch empathische, fürsorgliche Eltern stoßen an unüberwindliche Grenzen, wenn sie sich nicht verständigen, die Diagnosen nicht verstehen oder aber die Krankengeschichte nicht vermitteln können. Es liegt in der Verantwortung des Krankenhauses, all dies sicherzustellen. Dabei darf man, abgesehen von den zuvor erwähnten abzulehnenden ungeheuren Belastungen, die durch so eine Situation entstehen, sich aber auch nicht darauf verlassen, dass das Kind schon dolmetschen wird, falls die Eltern nicht die Sprache beherrschen. Es kann nämlich auch durchaus sein, dass sowohl die Eltern als auch das Kind der Sprache nicht mächtig sind, weil sie erst vor kurzem angekommen sind. Im Falle eines Flüchtlingsmädchens, das ich zufällig im Spital traf, versuchte die Mutter verzweifelt, die Diagnose der Tochter den diensthabenden Ärzten zu erklären. Sie litt in Russland noch an bekanntem Nierenversagen. Auf die Frage, wo sie den Schmerzen hätte, deutete das Mädchen auf ihren Rücken und wurde sofort einem Orthopäden zugeteilt, der naturgemäß keine Rückenprobleme feststellen konnte und Mutter und Tochter umgehend nach Hause schicken wollte. Spätestens da schaltete ich mich ein. Sehr vertrauenswürdig wirkte ich nicht. Mit meinem zerrauften Haar im verschwitzten Pyjama und mit Gummischlapfen bekleidet. Und erwirkte dennoch, dass ein Internist sich der Sache annahm. Die Lage war damals prekär. Mittlerweile ist das Mädchen nierentransplantiert und kann ein halbwegs autarkes Leben ohne Dialyse führen. So sehr mich diese Entwicklung freut, die Frage, was denn geschehen wäre, wäre ich nicht zufällig vor Ort gewesen, weil ich selbst am Tag zuvor mir den Magen verdorben hatte, beschäftigt mich noch heute. Und noch mehr beschäftigt mich die Frage, wie viele andere Kinder und Jugendliche in solche Situationen vielleicht kommen und nicht das Glück haben, zufällig auf eine Landsfrau wie mich zu treffen. Mittlerweile lernen beide Deutsch, versuchen sich zu akklimatisieren, nehmen mit Freude jedes Angebot an, das man ihnen gibt. Ich habe sie noch einige Zeit nach dem Eingriff besucht und den Erfolg der Entwicklung mit Freude mitverfolgt. Anhand dieser kleinen Familie wird sichtbar, was für jede Krankengeschichte der Welt gilt, umso mehr, wenn die erkrankten Kinder sind. Das wichtigste Ziel, die oberste Priorität, ist für die Betroffenen natürlich, wieder in die Welt der Gesunden zurückkehren zu können. Einen Alltag zu erleben, der nicht nur von Medikamenten, Maschinen, den Spitalsabläufen mit ihren fremden Gezeiten und den Begrenzungen des Raums bestimmt ist. Eine unbekümmertere, eine auf eine Art unschuldigere Welt, deren Bewohner einen gewissen dunklen Schatten kaum kennen, der auf all denen liegt, die aus ihrem Alltag kippen. Diese Welt entfernt sich, wenn man sich über längere Zeit im Spital aufhält. Sie entfernt sich rasend schnell, wird unreal, verschwimmt. Man traut sie sich auch nicht mehr zu. Umso mehr Verantwortung liegt bei den Lehrenden, die eine Brücke zwischen dem Außen und dem medizinisch geprägten Alltag darstellen. Sie sind Vermittelnde in einer Zwischenwelt. Eine Zwischenwelt, die zwei Ausgänge parat halten kann. Alle Hoffnung soll und muss darauf gebündelt werden, diesen Zwischenbereich unbeschadet wieder verlassen zu können, in Richtung eines gesunden Lebens, in Richtung einer neuen Verwurzelung. Vielen Dank, ich hoffe, dass die Gespräche, die noch folgen werden, fruchtbar sind.
Sie hörten einen Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien.